Nudeln aus Reis, Brot aus Buchweizen und Kekse aus Maismehl. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Regale im Supermarkt mit glutenfreier Nahrung immer breiter werden? Ist das eine Modeerscheinung oder ist eine Glutenunverträglichkeit bzw. die chronische Darmerkrankung Zöliakie sowas wie eine neue Zivilisationskrankheit? Nein, meint die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde Almut Christine Hauer. Aber
es wird aber möglicherweise auch mehr kommuniziert und vielleicht auch mehr diagnostiziert als früher. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Was Zöliakie genau ist und woran in Zusammenhang damit derzeit konkret geforscht wird, darum geht's jetzt.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Gastgeberin dieses Podcasts, in dem ich mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Landes über neueste Erkenntnisse der Forschung spreche und diese Versuche für uns Normalsterbliche ein wenig runterzubrechen. Heute geht es um die chronische Darmerkrankung Zöliakie, zu der ich die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde Almut Christine Hauer hier im Rooftop-Foyer des Austria Center Vienna als Expertin begrüßen darf. Frau Hauer, Sie kennen das Austria Center ja als Kongresszentrum sehr gut, weil Sie den Weltkongress für pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung organisiert haben, der eben vergangenes Jahr hier stattgefunden hat. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die wirklich sehr liebenswürdige Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und vielleicht gleich noch dazu, letztes Jahr war eben dieser Weltkongress, der sehr lang geplant gewesen war, virtuell aufgrund der aktuellen Pandemie. Und wir bekommen ihn noch einmal, das ist unique in den letzten 50 Jahren der Geschichte unserer europäischen Gesellschaft. Wir bekommen ihn also noch einmal zurück nach Wien, nämlich nächstes Jahr wieder ins Austria Center. Und da werde ich wieder die Ehre haben und auch das große Vergnügen, nochmals die lokale Organisatorin zu sein.
Sie sind Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und eben spezialisiert auf Darmerkrankungen. Und über genau diese wollen wir heute reden, nämlich im Speziellen über Zöliakie. Beginnen wir vielleicht ganz am Anfang. Also ich habe so das Gefühl, wenn man Freunde zum Essen einlädt, dann höre ich auch immer öfter, ich vertrage keine Milch, ich vertrage keinen Weizen, ich vertrage kein rohes Gemüse. Nehmen denn so Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu oder ist das jetzt nur ein persönliches Gefühl?
Man kann diese Frage jetzt von verschiedenen Blickpunkten her beantworten. Das eine ist, wenn man schon davon ausgeht, dass Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel die Zöliakie offensichtlich zunehmen, zumindest in Industrienationen, dann gibt es dafür verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass sich der Lifestyle insgesamt geändert hat, Hygienebedingungen geändert haben. Eher so, früher hat man mehr Probleme gehabt mit Infektionskrankheiten tendenziell und in Industrienationen hat man jetzt mehr Probleme mit Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Das würde jetzt für die Zöliakie passen, das ist das eine. Das zweite ist trotz allem aber auch, dass wir eine derartige Produktvielfalt haben und auch so viel, wenn Sie so wollen, artifiziell hergestellte Nahrungsmittel, dass man eigentlich in eine echte Produktverwirrung kommt. Und da kann es einfach wirklich sein, dass man gegen ganz viele verschiedene Komponenten Unverträglichkeiten entwickelt, wo es vielleicht früher einfacher war, wo man die Kartoffel gekocht hat und dann die Karotte gegessen hat. Und wir heute mit diesen ganzen vielen verschiedenen Zusatzstoffen auch uns schon letztendlich nicht mehr auskennen. Und das Dritte ist, es ist ein Bewusstsein insgesamt sicherlich geschärft. Menschen horchen auch mehr in sich hinein. Es wird aber möglicherweise auch mehr kommuniziert und vielleicht auch mehr diagnostiziert als früher. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Ihr Spezialgebiet ist eben die Erforschung von Zöliakie. Sie haben es schon gesagt, das ist eine Autoimmunerkrankung. Es hat mit der Unverträglichkeit von Gluten zu tun, also dem Klebereiweiß in vielen Getreidearten wie Weizen, Roggen oder Dinkel. Hierzulande leidet etwa 1% der Bevölkerung an Zöliakie. Was genau ist Zöliakie? Also ich meine, wie äußert sich das in welchen Beschwerden und was ist die Ursache dafür?
Komplexe Frage. Also das ist jetzt ziemlich unterschiedlich, je nachdem, in welchem Alter man eigentlich seine klinischen Beschwerden entwickelt. Die klassischen Beschwerden, und so ist es auch traditionell auch uns immer gelehrt worden auf der Universität, und das ist auch das, was die meisten Menschen im Hinterkopf haben, waren immer das zarte, kleine Kleinkind mit Durchfallserkrankung, mit einem riesigen Bauch, das missgelaunt ist, weil es ständig Bauchweh hat und so weiter. Und das Ganze manifestierte sich klassischerweise ein paar Monate, nachdem in der Beikost mit dem Einführen von Getreide im weitesten Sinn, und das ist bei uns sehr, sehr viel Weizen, begonnen wurde. In der Zwischenzeit, also schon relativ seit 20 20, 25 Jahren weiß man, dass das Durchschnittsalter dieser Manifestation nicht mehr das Kleinkind ist, also das ein- oder zweijährige Kind, sondern das hat sich dann schon nach oben vertanzt im Sinne von älteres Schulkind. In der Zwischenzeit weiß man auch, was am Anfang ungewöhnlich war für uns zu lernen, dass auch Erwachsene erst mit Symptomen manifest werden können. Zum Beispiel absoluter Klassiker, die Eisenmangelanämie. Also im oberen Teil des Dünndarms, im Zwölffingerdarm, wird das Eisen vorrangig resorbiert. Und wenn da die Funktion gestört ist, weil die Dünndarmschleimhaut eben beeinträchtigt ist, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf die Aufnahme von Eisen, primär einmal. Das bedeutet, jemand mit einer ausgeprägten Blutarmut, also Veränderung im roten Blutbild auf der Basis eines Eisenmangels, wenn das nicht gut behandelbar ist auf Anhieb, sollte man prinzipiell mal an eine Zöliakie denken und das gleich einmal doch mit einem Bluttest kontrollieren.
Sie haben jetzt den Bluttest angesprochen. Wie wird denn Zöliakie generell diagnostiziert?
Also man hat immer eine Zusammenschau, also zum Beispiel auch Familiengeschichte. Ein ganz wichtiger Hinweis wäre, dass man weiß, dass bei erstgradig Verwandten statistisch gesehen das schon signifikant häufiger sein könnte mit bis zu 20%. Deswegen wir in Österreich die erstgradig Verwandten auch immer screenen mit so einem Bluttest. Mhm. Dann hat man also mit einem kleinen Blutpröbchen aus dem venösen Blut macht man im Wesentlichen zwei Tests. Man bestimmt ein Immunglobulin, das ist das Immunglobulin A, und dann ein ganz bestimmtes, das Autoantigen der Zöliakie, das nennt sich im klassischen Namen Gewebstransglutaminase. Und es sollte immer beides parallel bestimmt werden, weil diese Gewebstransglutaminase ein Antikörpertest ist, der ist ans Immunglobulin A gebunden. Und wenn das zu niedrig ist, dann haben Sie keine Aussagekraft. Das ist deswegen wichtig, weil bei Zöliakie Individuen statistisch häufiger dieses Immunglobulin A zu niedrig ist. Wenn Sie so wollen, ist es ein doppelter Reinfaller. Ja? Mhm. Sie haben einen Hinweis auf die Zöliakie mit diesem Immunglobulin A, das zu niedrig ist. Und gleichzeitig ist Ihr bester Suchtest, nämlich weltweit der beste Suchtest, nicht nur bei uns in Österreich, sondern überhaupt, für Sie vielleicht nicht aussagekräftig. Also das muss man wissen. Und das ist der primäre Test. Der ist sehr, sehr gut. Und dann gibt es ganz bestimmte Kriterien, ob man noch eine kleine Magenspiegelung machen muss, um kleine Pröbchen von Schleimhaut aus diesem oberen Anteil des Dünndarms zu entnehmen und die analysieren zu lassen. Oder, das sind die neuesten Richtlinien und die wurden nochmals aktualisiert, erst im Oktober 2020. Es gibt also ganz bestimmte Kriterien, wo Sie die Diagnose auf der Basis Ihres Verdachts und dieser Blutabnahme an sich stellen können.
Welche Folgen kann das denn haben, wenn ich Zöliakie habe und mich weiterhin mit glutenreicher Nahrung ernähre?
Es ist so, dass Sie ja, wenn man, und das würde man ja auch gut sehen können, wenn man eben diese erwähnten Schleimhautpröbchen genommen hätte und oder hat und analysiert, sind primär die Aufnahme von so und so vielen Nährstoffen ist also wirklich beeinträchtigt. Klassisch wäre eigentlich eine Blutarmut, wie schon erwähnt. Das heißt, man ist also schlicht nicht fit und nicht gut drauf, kommt schnell außer Atem und so weiter. Auch Kopfschmerz hat damit dann eventuell etwas zu tun. Es gibt verschiedenste Vitamine, unter anderem auch Vitamin E und so weiter, die Ihnen auch neurologische Probleme machen können. Und natürlich schlussendlich auch Osteoporose. Es ist schon ziemlich vielgestaltig und hat immer was zu tun mit einer letztendlich qualitativ stark beeinträchtigten Ernährungssituation. Sie sehen das dann am glanzlosen Haar und lauter solchen Auswirkungen auch auf Haare und auch auf Haut.
Wie muss, soll sich denn jemand, der an Zöliakie leidet, ernähren?
Also es ist die, wenn Sie so wollen, lebenslange, auch das finde ich vom Terminus ein ziemlich erschreckendes Wort, lebenslang. Da assoziiert man vielleicht auch ganz andere Dinge, oder, mit lebenslang. Mhm. Also ich mag das Wort nicht sehr gerne, aber es ist tatsächlich terminologisch so lifelong gluten-free diet, also lebenslange glutenfreie Ernährung, die muss strikt sein. Es gibt natürlich Grundlagenforschung, wo man geschaut hat, wie viel im kleinsten Mengen doch tolerabel sind und dann die Dünndarm Schleimhaut doch nicht schädigen und so weiter. Da gibt es natürlich Versuche dazu und so weiter. Aber eigentlich sagt man lebenslange strikte glutenfreie Ernährung. Und in Österreich ist es so, dass man mit der Diagnosestellung sofort eine individuell angepasste diätologische Beratung hat. Die dauert je nach Person, je nach Konstellation der Familie, je nach dem psychosozialen Umfeld hat zum Beispiel dieses Kind ein Internat, eine Ganztagsschule, eine Halbtagsschule und so weiter ist es bei der Tagesmutter. Das wird sehr individuell gemacht und das kann zum Teil Stunden Stunden in Anspruch nehmen. Und da gibt es auch ganz einen engen Konnex, immer wieder auch telefonisch zum Nachfragen. Mhm. Diese glutenfreie Ernährung kostet mehr. Ja, also das hat man mal hochgerechnet, ungefähr 2000 Euro bei einem 70 Kilo schweren Erwachsenen pro Jahr mehr. Aber da bekommen bei uns eben die Kinder und Jugendlichen, also beziehungsweise ihre Eltern, die erhöhte Familienbeihilfe.
Sie haben ja jetzt auch gesagt, Zöliakie wird vorrangig schon bei Kindern diagnostiziert. Kann man denn bei Babys zum Beispiel in der Ernährung schon irgendwas beachten, um da vorzubeugen?
Also das eine ist dann natürlich auch, dass Sie die Familienkonstellation beispielsweise ja vielleicht selber wüssten. Also wenn Sie jetzt meinetwegen selber eine Zöliakie haben, dann wissen Sie, dass also Ihr Kind statistisch gesehen ein gewisses Risiko hat. Das ist also etwas, was Ihnen dann schon bekannt ist. Die Empfehlung ist da, dass man trotz allem die Kinder ganz genauso ernährt wie jedes andere auch und entweder reagiert, wenn ein Symptom dann ist, dann wird man es checken, so wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, respektive, wenn keinerlei Symptom ist, aber ich meinetwegen als Mutter eine Zöliakie habe, macht man routinemäßig nach ungefähr 3 bis 5 Jahren diesen Bluttest jedenfalls. Das ist mal das eine. Man hat eine Zeit lang gedacht, dass man eventuell beeinflussen kann, inwiefern sich eine Zöliakie manifestiert oder zumindest man ihre Manifestation nach hinten rausschiebt, wenn man im 5., 6. Lebensmonat, ich spreche vom reifgeborenen Baby, mit kleinen Mengen Gluten beginnt und währenddessen die Mutter noch weiter stillt. Das ist jetzt wirklich in 2 Sätzen zusammengefasst, das Ergebnis von ganz, ganz großen, auch epidemiologischen Studien, wo man das gesehen hatte, dass Kinder eher eine Zöliakie geboten haben, wenn sie schon in den ersten 3 Lebensmonaten zusätzlich zur beispielsweise Muttermilch Getreide bekamen oder erst später, also am Ende von ihrem 2. Lebenshalbjahr. Man hatte das Gefühl, im 5., 6. Monat ist das ganz clever, mit kleinen Mengen Gluten schon zu beginnen, wenn Sie so wollen, um das Immunsystem, jetzt von der Vorstellung her, zu trainieren, ja, und damit eine orale Tolerisierung zu schaffen. Man hat jedenfalls gesehen, dass man damit eine Manifestation in den ersten 2, 3 Jahren wohlhin anhalten kann, aber es ist nicht gesagt, dass das dann für immer ist. Warum? Weil es ja doch auch eine genetische Komponente hat. Also das heißt, da ist ganz viel noch im Fluss. Ich glaube, Sie entnehmen das meiner Antwort. Da hat man Beobachtungen gemacht, aber die lassen sich noch nicht so verallgemeinern, dass sie für immer Gültigkeit haben dürften.
Wir haben jetzt schon gelernt, wenn man Zöliakie hat, dann sollte man sich ein Leben lang glutenfrei ernähren. Jetzt habe ich zum Beispiel auch schon seit längerem Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Verstopfung, Schmerzen im Bauch. Ich habe schon diverse Untersuchungen gemacht, im Blut auch, bis zu einer Magen-Darm-Spiegelung, und Zöliakie habe ich offenbar nicht. Jetzt wird von sowas wie einer Glutenunverträglichkeit gesprochen. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, das ist ein spannendes, relativ neues Gebiet, also diese Glutensensitivität im weitesten Sinn, die sich also natürlich von den Symptomen her am Magen-Darm äußern kann, aber möglicherweise auch zum Beispiel mit Kopfschmerzen und so weiter. Man hat das Gefühl, dass es das gibt. Man kann es nicht so rasend toll diagnostizieren, ehrlich gestanden. Primär ist man, wenn man an das denkt, immer gefragt, dass man auf der einen Seite die Zöliakie ausschließt und auf der anderen Seite die Weizenallergie. Das sind verschiedene, auch immunvermittelte Phänomene. Bei der Weizenallergie haben Sie eine klassische allergische Sofortreaktion auf Weizen, die Sie versuchen können, auch mit Labortests festzumachen. Und die Zöliakie hat ja eben auch ihre verschiedenen Diagnosekriterien. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, mit HLA, also mit Merkmalen der weißen Zellen, zu typisieren, um zu schauen, ob man überhaupt die Veranlagung für eine Zöliakie haben kann, ja oder nein. Und dazwischen anhand von den Beschwerden, die Sie gerade beschrieben haben, doch zu überlegen, vielleicht ist es doch die Unverträglichkeit auf Gluten, meinetwegen subjektiv. Und da würde man das dann ausprobieren. Das heißt, man lässt es weg, geht es einem besser, ja, nein. Mhm. Ist aber eben, wenn es keine Zöliakie ist, zum Beispiel nicht so, dass so ein Auslassversuch dann bezahlt würde. Das andere wird ja vom österreichischen Staat getragen. Da sind wir übrigens ziemlich unique. Mhm. Das ist also in anderen Ländern überhaupt nicht der Fall.
Die Kaffeepause.
Hier im Podcast nehme ich mir ja auch immer ein bisschen Zeit für eine kleine Pause, weil das einfach viel ist für Menschen wie mich zum Beispiel, die jetzt in der Materie gar nicht so drinnen sind. Sie als Wissenschaftlerin sind es ja gewohnt, tagtäglich über Ihr Fachgebiet zu sprechen. Und ich möchte ganz gerne in dieser Kaffeepause mein Gegenüber auch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben jetzt über die Ernährung gesprochen und übers Essen. Was essen Sie denn am liebsten?
Also ich finde die italienische Küche beispielsweise einfach großartig. Also wir zu Hause sind sicherlich eher Gemüse, Früchte, italienisch orientiert mit Pasta, weswegen ich auch die glutenfreie Pasta ganz gut kenne und das halt ausprobiert habe.
Das heißt, Sie kochen auch selber gern?
Ja, ja.
Ja. Bleibt Ihnen überhaupt Zeit zu kochen?
Ja, wir kochen
Sie
jeden
haben
Abend.
Ja wahnsinnig viel zu tun.
Weiß nicht, kann schon sein. Es ist eine Frage der Definition. Ich finde Kochen interessant. Ich finde verschiedene Kulturen und Küchen ganz, ganz großartig. Und wir sind eben, also mein Mann ist auch Arzt und wir haben zwei Söhne gemeinsam großgezogen und ungeachtet von Nachtdiensten oder sonst was, wir haben immer eine Familienmahlzeit, immer am Abend.
Ärztinnen und Ärzte wissen ja im Grunde ganz gut, was dem menschlichen Körper so gut tut und was wir brauchen. Jetzt wissen wir natürlich aber auch, es gibt genügend Ärzte, die übermäßig viel Alkohol trinken, ja, die rauchen. Wie ist es denn bei Ihnen? Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Mann ist auch Arzt. Ja. Fällt es Ihnen, wo Sie tagtäglich mit Darmerkrankungen zu tun haben, dann auch leichter, sich gesünder zu ernähren? Oder spielt das auch in das rauchende, alkoholtrinkende
Arztmuster? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es insgesamt ein Beruf ist, der wirklich auch physisch und psychisch große Kraft kostet. Vor allen Dingen hier auch in Österreich in den Kliniken und Spitälern. Wir sind vom Biorhythmus, der sich ständig verschiebt, wenn man viele Nachtdienste macht und so. Also in seinen tollsten Zeiten hat mein Mann bis zu 16 Nachtdienste gemacht. Das heißt, man braucht schon eine sehr gute Kondition. Jetzt muss man sich, glaube ich, selber sehr gut kennen. Also im Job tendiere ich zum Beispiel zu viel Kaffee trinken. Umgekehrt möglicherweise zu wenig Wasser trinken. Ja? Auf der anderen Seite versuche ich, diese 10.000 Schritte zu machen und so. Aber ich glaube, es ist eine Typfrage. Ich glaube, Leute, die insgesamt auch sehr viel Bewegung brauchen und selbst sowieso genuin sportiv sind, schaffen das über diese Ecke auch ganz gut. Und die anderen müssen sich besser kontrollieren. Ja? Mhm.
Wir wollen noch ein bisschen über das Gebiet Zöliakie sprechen. Mich würde da noch interessieren, woran wird denn derzeit konkret geforscht, vielleicht auch hier in Österreich?
Es geht schon auch darum, dass man versucht, Alternativen zu finden zur glutenfreien Ernährung von der Therapie her. Ja, da gibt es, wenn man sich so die verschiedenen Möglichkeiten der Beeinflussung des Immunsystems anschaut, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Einer der einfachsten so gesehen ist eigentlich, dass man daran arbeiten könnte, einfach jetzt vom Modell her, die Toxizität, also die Giftigkeit des Glutenproteins per se zu ändern, dadurch, dass man etwas entwickelt, was der betroffene Zöliakie-Erkrankte dann während einer glutenhaltigen Mahlzeit auch zu sich nimmt, wie ein Medikament, das ihnen dieses Protein so spaltet im Darm, dass es seine Giftigkeit, seine Toxizität verliert. Da gibt es auch Möglichkeiten, das schon im Tiermodell anzusehen, ob das funktioniert. Das dürfte funktionieren. Da glaubt man auch, dass solche Medikationen herauskommen in den nächsten Jahren. Der grundsätzliche Anspruch ist nur immer der, man muss immer, wenn man etwas Neues etabliert in Form von Therapie, das natürlich im Hinblick auf seine Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität gegen das halten, was schon etabliert ist. Und das ist die glutenfreie Ernährung. Die funktioniert. Das hat man einfach gut gesehen. Man weiß, dass die Darmschleimhaut, die betroffen war, sich grundsätzlich wieder erholt. Die wird praktisch geheilt. Und gleichzeitig ist es nebenwirkungsfrei. Das heißt, so ein Produkt muss man erst mal schaffen. Mhm. Dann kommt noch ein ökonomischer Aspekt dazu. Ja? Und mit anderen Worten, ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt nicht so der Fokus ist, weltweit und auch von den Finanzen oder den Firmen, die dahinter stecken, weil sie ja etwas haben, was gut funktioniert. Mhm. Ja, dass der Druck ist nicht so. Auch nicht von den Betroffenen her.
Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz. Die MedUni Graz bemüht sich ja im Rahmen des EU-Interreg-Projekts CD-Skills, das Wissen über die Erkrankung in die Bevölkerung zu bringen. Mhm. Warum ist denn das so wichtig, dass die Menschen mehr Bescheid wissen über Zöliakie?
Weil es insgesamt doch eine auf der einen Seite genetisch verankerte Erkrankung ist, die häufig vorkommt. 1-2% ist schon häufig. Und Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, im Vergleich dazu aber unterdiagnostiziert. Also es ist ein großes Missverhältnis. Und mit vielen, vielen Langzeitfolgen hat ja auch eine Auswirkung auf eine Familie. Wenn Sie überlegen, bis zu 20%, wir könnten in meiner erstgradigen Verwandtschaft das auch haben und wissen das nicht einmal. Und das beobachten wir ja auch im täglichen Leben, wobei das ist mal so. Also zum Beispiel, wir screenen ja alle erstgradig Verwandten und da haben sie meinetwegen ein Zöliakie-betroffenes Kind und Papi, Mami und sämtliche Geschwister sind alle überhaupt nicht betroffen. Das kann sein, aber dann wiederum haben sie ein Kind, ah ja, und die Mutter wird dann dadurch diagnostiziert und die einzige Schwester auch. Also das ist wie eine Art von fast Zufallsprinzip, Sie können das vorher nicht sagen, aber es sind ganz viele auch Betroffene, die ja durch die Diagnose ihres Bruders, Schwester, Mutter überhaupt erst selber diagnostiziert werden. Also das ist ein ganz großes Missverhältnis und sind ganz viele Menschen, die betroffen sind. Ich habe gesagt vorhin, unser Projekt betrifft eben 9 im Donauraum lokalisierte Länder im weitesten Sinn, also startet mit Deutschland über Österreich. Unser Lead, so gesehen, ist der Professor Dolinschek aus Slowenien. Ja, aber es ist eben, Ungarn ist betroffen, Rumänien ist betroffen, Bulgarien und so. Und das ist letztendlich 120 Millionen Menschen bei uns hier in Europa, wo es bei diesem Projekt darum geht, die zu erfassen, und zwar auf ganz verschiedenen Levels. Das heißt Betroffene, Gesundheitsberufe, Sozialarbeiter, Magistrate. Es sind nicht nur Universitätskliniken betroffen, sondern zum Beispiel eben auch der Magistrat Graz oder Maribor machen mit. Also es ist auf vielen verschiedenen Levels, wo man versucht, durch Informationen zum Beispiel das zu verbessern, aber zum Beispiel auch Diagnostik unter die Menschen zu bringen im Sinne von der Entwicklung von Schnelltests, dass es nur noch mit einem Fingerstich geht und so. Also es sind verschiedene Ebenen.
Verstehe. Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke.
Sehr gern.
In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit jemandem, der selbst von Zöliakie betroffen ist. Wie schwer oder leicht ist es, die Anforderungen, die diese Krankheit an das Essverhalten stellt, in den Alltag zu integrieren? Und wie sieht lustvolles Essen mit Zöliakie eigentlich aus? Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.